Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie über die Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute unser Thema, die Wende. In dieser Serie betrachten wir die besonderen Gestalten der Reformation im 16. Jahrhundert. Auf diesem Gemälde hier haben wir die großen fünf versammelt. In chronologischer Reihenfolge John Wycliffe aus England. Er ist der Morgenstern der Reformation. Er war der Erste. Dann Jan Hus in Böhmen. Er war der Märtyrer, der in Konstanz verbrannt wurde. Und jetzt kommen wir zu Martin Luther. Was in seinem Leben die Wende gebracht hat. Neben ihm Johannes Calvin und Ulrich Zwingli, die zwei Schweizer. Reformatoren, französischsprachige Schweiz, deutschsprachige Schweiz. Aber jetzt die Zentralgestalt für den deutschen Sprachraum, Martin Luther. Nun, wenn wir einen Blick auf Mitteleuropa im Zeitalter der Reformation werfen, so stellen wir fest, dass dieses Gebilde von Deutschland, das damals den seltsamen Namen hatte, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, dass dieses Gebilde aus unwahrscheinlich vielen Farben besteht, also viele, viele Fürstentümer. Und diese Fürstentümer sind hier in unterschiedlichen Farben markiert, weil das etwas ausdrückt. Zum Beispiel diese lila Farbe, ob nun helllila oder dunkellila, das sind geistliche Gebiete. Die gehören also der römisch-katholischen Kirche in ihrem Besitz. Wie kommt eine Kirche zu so viel Land? Das sind ja einige lila Flecken hier in Deutschland. Wenn ein Adeliger auf dem Sterbebett lag, dann war natürlich der Beichtvater schnell zugegen und hat aufgrund der vielen Beichtgespräche natürlich auch entsprechendes Wissen über die Geschichte dieses Grafen oder dieses Herzogs oder was der immer war, dieser Fürst, und erinnert nun den Sterbenden, du weißt eh, das hast du gemacht, das, und dem steht sowieso schon der Todesschweiß auf der Stirn, der hat große Angst. Und der Geistliche erläutert ihm nun, jetzt besitzt du noch all dies, aber wie lange noch? Jetzt verfügst du noch darüber und kannst es dem weitergeben nach deinem Ermessen. Gibst du es deinem Sohn? Tja, der wird das verprassen. Gibst du es der Kirche, der römisch-katholischen Kirche? Naja, je nachdem wie viele Hektar oder Quadratkilometer, entsprechend wird dein Lohn im Himmel sein. Investiere in deine Zukunft. Und so hat noch so manch ein Adeliger auf dem Sterbebett, im Angesicht des Todes, seinen Riesenbesitz der Kirche vermacht. Und dann wurde so ein Gebiet plötzlich lila eingefärbt, was vorher ein Adeliger beherrscht hat. Wir haben also hier eine Umwälzung von Immobilien in der Todesstunde in einem Riesenausmaß. Und das waren dann oft so Stiftungen. Es wurde der Kirche gestiftet. Darum sprach man dann von diesem und jenem Stift und Erzstift und so weiter. Jedenfalls, das sind hier die dunkel- und helllila Gebiete in diesem Bereich. Damals hat ja zu Deutschland noch dazugehört, was heute die Niederlande und Belgien und Luxemburg, beinhaltet, das war da dabei. Was heute bei Frankreich ist, auf der anderen Seite des Rheins, Elsass und Lothringen, dieses Gebiet hier. Hier die Schweiz. Alles, was hier gelb ist, Österreich mit Untersteiermark und Herzogtum Krain. Hier Böhmen und Mähren, Tschechien, Schlesien. Dann in Oberitalien gehörte noch das Herzogtum Savoyen und das Herzogtum Mailand dazu. Die Farben spielen hier insofern eine Rolle, weil gleiche Farben bedeuten, das gehört derselben Familie, derselben Adelsfamilie. Hier, was das Gelbe, Dunkelgelb und Hellgelb betrifft, der Familie Habsburg. Ursprünglich hier in der Habsburg, Habichtsburg hieß es ganz genau genommen vorher, zwischen Basel und Aarau gelegen. Von hier kommen die Habichtsburger, Habsburger und denen gehört das alles. Hellgelb, dunkelgelb. Übrigens, warum ist Österreich so ein langgezogenes, schmales Gebilde? Das spätere Bundesland Salzburg gehörte der römischen Kirche, dem Erzbistum Salzburg. Wie kommt es dazu, dass hier so eine lange Ost-West-Erstreckung in schmalem Bereich ist? Die Habsburger lebten also ursprünglich hier in diesem rosa Gebiet und erbten dann hier etwas in der Nähe von Wien. Jetzt war natürlich viel Landfläche dazwischen, über die sie nicht verfügen konnten. Daher war das Bestreben dieser Familie, eine Landverbindung zwischen der Schweiz und Wien herzustellen, damit man über eigenes Gebiet dahin reiten kann. Sonst musst du ja jedes Mal die anderen fragen, ob du überhaupt durchreiten darfst. Und die Habsburger hatten eine besondere Art und Weise, zu Land zu kommen. Wenn irgendwo eine Prinzessin ohne Bruder war, das heißt, sie das Land geerbt hat, weil der Bruder gestorben ist in einer Schlacht, dann war schon der Habsburger Prinz da und hat klargemacht, du bist die Schönste auf der Welt und dich möchte ich zur Frau haben. In Wirklichkeit meint er natürlich dieses Landgebiet, das sie geerbt hat. Aber das hat er nicht so plakativ nach vorne ausgedrückt. Und so gelang es ihnen, wirklich Stück um Stück zu erwerben, diesen Habsburgern, bis sie in Vorarlberg gelandet sind und den Anschluss an die Schweiz hatten. Es ist geglückt. Aber dann ist trotzdem ihnen ein Missgeschick passiert, denn als die Landverbindung zwischen Schweiz und Österreich hergestellt war, haben die Habsburger erleben müssen, dass die Schweizer sie aus ihrem Schweizer Gebiet hinausgeworfen haben. Zum Glück hatten sie jetzt Österreich dafür, weil in der Schweiz konnten sie sich nicht mehr behaupten. Das ist also so eine kleine Farbeinführung, was hier so geschehen ist. Und dann haben wir die roten Flecken. Das sind die neu aufgekommenen freien Reichsstädte. Manche haben recht viel Umland, wie Ulm oder Nürnberg. Und andere haben halt gerade nur so das Fleckerl um sich, um das Stadtgebiet herum hier wie Köln. Und diese freien Reichsstädte, die sind jetzt mit diesem aufkommenden Bürgertum immer wichtiger geworden. Weil bis dorthin war ja nur Landbevölkerung und Adelige auf ihren Burgen. In diese Zeit, wo es in Deutschland so aussieht, mit diesen vielen, vielen Fürstentümern und den unterschiedlichen Herrschaften, in die Zeit wird Martin Luther hineingeboren. Und zwar hier in dieser Gegend, Eisleben. Die Eltern wandern dann weiter nach Mansfeld und hier wird die Grundschule absolviert, dann wird er weitergeschickt aufs Gymnasium nach Eisenach. Dort ist die erste Überraschung für den jungen Martin. Er wird dort zu Verwandten hingesandt. Und dann stellt sich heraus, irgendwie hat die Kommunikation nicht funktioniert. Jedenfalls der Onkel, bei dem er da unterkommen soll, sagt, bei mir kannst du nicht wohnen. Wir sind bummvoll in unserem Haus. Schau, wo du unterkommst, bei uns jedenfalls nicht. Und der Junge ist tagelang marschiert, um nach Eisenach zu kommen, will dort ins Gymnasium gehen und jetzt hat er kein Bett. Wo hat er sein Nest? Und er ist ganz hilflos, weiß nicht, wo er unterkommen soll. Dann findet ihn ein Klosterbruder und sagt, du kannst ins Kloster kommen. Aber dafür er dort wohnen darf und versorgt wird mit Nahrung, sehr spärlich. Und im Winter ist natürlich dieses Kloster so unterwegs, dass die Zellen nicht geheizt werden. Und dieser junge Martin muss jetzt, um sich diesen Aufenthalt im Kloster zu verdienen, von Haus zu Haus gehen, anklopfen und wenn dann der Hausherr, die Hausherrin herauskommen, soll er denen etwas vorsingen. Denn Lotta hatte eine wunderschöne Stimme. Und die wurde jetzt eingesetzt, um diesen Einkommen des Klosters etwas hinzuzufügen. Und als Luther eines Tages, man nannte die Kurrendesänger, so vor einer Haustür singt, kommt eine reiche Kaufmannswitwe heraus, die hört ihn singen und die ist entzückt. Also so eine schöne Stimme. Ich möchte dich gern öfters hören. Könntest du nicht öfters bei mir singen? Ja, kann er schon. Ja, möchtest du nicht überhaupt bei mir einziehen? Ja, das ist ein Unterschied. Die Klosterzelle und hier dieses reiche Patrizierhaus. Ja, und dann darf er in dieses Gebäude umziehen. Er muss für einen Sprössling dieses Hauses dann Nachhilfeunterricht erteilen. Aber jetzt ist er gewissermaßen im Paradies gelandet im Vergleich zu dem, was da vorher war. Und Luther zieht nach Erledigung der Gymnasialzeit weiter hierher nach Erfurt. Dieses violette Gebiet, eine altehrwürdige Universität ist hier in Erfurt und er beginnt mit dem Studium der Rechtswissenschaften. Und das ist ein Traum des Vaters, denn er hat einen äußerst intelligenten Jungen, unter all seinen Kindern, nämlich den Martin. Und der Vater hat es geschafft, vom Schaufler, einfachen Schaufler im Kupferbergbau, einfachen Arbeiter, aufzusteigen als Pächter einer Kupfermine, einer zweiten, einer dritten, einer vierten, sodass der schließlich 4 Kupferminen managt, der Vater von Luther. Also der Mann, der hat mit Fleiß und Energie sich so hochgearbeitet, vom einfachen Arbeiter. Sehr tüchtiger Mann. Und der investiert in seine Zukunft. Es gab ja damals keine Rentenversicherung, kein Pensionssystem. Und dieser Einsatz, dass Luther an der Universität studieren darf, was damals enorm mit Kosten verbunden war, hat dieser Vater in die Hand genommen, damit sein Sohn, wenn er dann erst fertig ist mit dem Studium, entsprechendes Einkommen hat und den alt gewordenen Vater in seinen alten Tagen entsprechend versorgen kann. Vater zahlt also in eine Rentenversicherung sozusagen ein, indem er seinen Sohn Martin studieren lässt. Und dann hat er schon den Magister der Rechtswissenschaften erreicht, besucht seinen Vater, wandert von Erfurt nach Mansfeld, das ist eine schöne Länge, diese Kilometer hier zu beschreiten, zeigt stolz sein erworbenes Diplom und als er wieder zurückkehrt, um seine Studien zu vollenden, um den Doktortitel in den Rechtswissenschaften zu erlangen, das ist noch das Sahnehäubchen, das i-Tüpfelchen, das noch fehlt, schaut ihm der Vater so ganz stolz nach. Was für ein Sohn. Bald hat er es geschafft. Er zählt zum Primus der Universität, er ist also Nummer 1 mit seinen Studien. Hochbegabt, talentiert. Bald ist es soweit. Und dann auf diesem Weg zurück von den heimatlichen Gefilden zur Universitätsstadt. Luther sieht schon in der Ferne die Kirchturmspitze von Erfurt. Dann wird der Himmel schwarz. Schwarz von Wolken. Und dann kommt der Sturm auf. Aber vorher wird es noch ganz still. Und dann braust es los. dieses Gewitter. Aber wie? Es wird unheimlich. Blitze zucken, Donner grollen. Lothar wird zu Boden geschleudert, er landet im Morast und das sehen wir hier auf diesem Gemälde. Es schüttet wie aus Eimern. Vor kurzem ist einer seiner Studienkollegen in einem Gewitter ums Leben gekommen. Als dieser Blitz neben Luther einschlägt und ihn hier zu Boden schleudert, meint er schon, es ist aus. Aber er lebt noch. Und darum gelobt er, wenn er das überlebt, dann will er Mönch werden. Wenn man also so im Angstzustand ist, dann gelobt man etwas, was einem normalerweise nie in den Sinn kommen würde. Denn hier hinüber zu wandern von den Rechtswissenschaften ins Mönchtum bedeutet vom Supereinkommen zum Bettlerdasein sich zu bewegen. Denn als Mönch hattest du überhaupt nichts am Besitz, aber schon gar nichts. Und er gelobt dieses Gelübde, er wird Mönch, wenn er das überlebt. Und er wird's. Und seine Freunde, die kommen an die Pforte, die möchten ihn bewegen, dass er da wieder rauskommt. Die sagen, kann er nicht so ein Narr sein. Jetzt noch das Doktorat und dann kommt das große Geld. Du bist ein gemachter Mann, dann bist du berühmt. Du wirst doch nicht ein Bettelmönch werden. Das weißt du eh, wie das war, wo du da herumgezogen bist. Und das wollen sie ihm sagen. Und sie bitten den Pförtner, dass er Luther herausholt. 3 Tage warten sie. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Er hat es gelobt, er steht zu seinem Wort. Er ist ganz anders wie die meisten Menschen, die in Not etwas geloben und wenn die Not vorüber ist, dann haben sie es vergessen. Auch wenn sie ein Gelübde abgelegt haben. Denn ein Gelübde ist wie ein Siegel in derjenigen Zeit. Heiß wird es gegossen und kalt wird es gebrochen. Dann denkt man nicht mehr dran, sich daran zu halten. Nun, Luther studiert Theologie und so wie er vorher Rechtswissenschaften studiert hat, schreitet flott voran in seinem Studium, aber er hat eine Not. Er hat Angst. Er hat schreckliche Angst. Er hat Angst vor Gott. Sein Bild von Gott ist eines, der will mich vernichten. Und deswegen versucht er alles, um aus diesem Angstzustand herauszukommen. Als er nun in dieser seiner Angst mit dem Ordensoberen, diesem Johann von Staupitz, ins Gespräch kommt, stellt sich heraus, Luther möchte eine Generalbeichte ablegen, damit diese Angst weicht. Also Generalbeichte bedeutet, alles anzuführen, was einem nur so in den Sinn kommt, was alles im Leben verkehrt gelaufen ist, wo man gegen Gott gehandelt hat. Er hat sich das alles aufgeschrieben. Er legt diese Beichte ab, dann kommt er wieder zu Staupitz, sagt, ich möchte eine zweite Generalbeichte ablegen. Und dann merkt dieser Ordensobere von diesem Augustinerorden, bei Luther, da stimmt was nicht am Gottesbild. Was hat der für ein Gottesbild? Wie sieht der seinen Vater im Himmel? Und er erklärt Luther, schau, das ist ja dein Papa, der für dich geblutet hat, als er seinen Sohn in den Tod gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Da siehst du seine Liebe. Da siehst du, was der für dich getan hat. Der will dich retten. Ihm geht es um Erkenntnis von dir, dass du einsiehst, was verkehrt war. Und dann bringst du es ihm reuevoll, bittest um Vergebung und dann ist es weg. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Vertrauen zu seinem himmlischen Papa. Und Luther begreift das in diesem Moment noch nicht so richtig, aber er hat es einmal gehört. Und dann wird er von seinem Ordensoberen nach Rom geschickt, gemeinsam mit einem zweiten Klosterbruder. Und sie begeben sich auf diese Reise bis nach Rom, Die Strecke muss man sich vorstellen. Gehen wir mal zu dieser Karte, was das für eine Entfernung ist. Hier ist Erfurt und Luther war dann auch schon in Wittenberg. Und jetzt der Weg hinunter über den Brennerpass nach Italien bis nach Rom. Das sind weit über 1000 Kilometer. Also das ist eine Strecke. Das musst du mal zu Fuß gehen. Täglich. Von früh bis spät. Und du musst schauen, dass du so und so viele Kilometer absolvierst, damit du bis zum nächsten Kloster kommst, wo du wieder absteigen kannst. Und die sind nicht so alle paar Kilometer angesiedelt. Da musst du schon 30, 40 Kilometer gehen. Und der geht und geht und geht und geht und geht. Da ist er über einen Monat unterwegs. Und als er in Bologna ankommt, merkt er schon, wie alles südlich der Alpen völlig anders ist. Nicht im nördlichen Germanien, da war Zucht und Ordnung in den Klöstern. Da war es so, dass die Möbel in so einem Kloster äußerst grob, schlächtig und bescheiden und simpel ausgeführt waren. Kommt er nach Italien, oh, da ist das Feinste vom Feinsten. Holz, Einlegearbeiten, Teppiche. Und als dann das Essen aufgetischt wird, diese Früchte, das Gemüse, das Fleisch, also und dann erst der Wein in Unmengen. Da wird geföllert, da wird getafelt, der wird richtig gern gefressen. Und Messe, die machen ihre Witze, die Priester, über das, was da geschehen ist. Hier ist eine Reliefkarte von den Alpen. Und diese Reliefkarte zeigt also, wie breit hier die Alpen sind, aber ich genau hier über Innsbruck und den Brennerpass hinunter nach Südtirol, das ist die kürzeste Verbindung von deutschen Landen her bis heute der Hauptübergang, wer hier herunter will nach Italien. Und das ist heute mit der Autobahn in Ferienzeiten noch immer beschwerlich, weil dann so viele gleichzeitig fahren und dann alles im Stau steckt. Selbst da dauert es eine Weile. Aber damals, über einen Pass, und Luther ist im November losmarschiert, dann fällt Schnee. Also das war eine Mühsal ohnegleichen. Und dann in der Po-Ebene und hier in Bologna alles ganz anders. Und Luther hat zu kämpfen mit diesen lockeren Lebensstil, dass die Geistlichen überhaupt hier nicht ernst bei der Sache sind und die Gläubigen in der Kirche verlachen, dass die das glauben, was ihnen da erzählt wird. Und er wird in Bologna ganz schwer krank. So schwer krank, dass sein Begleiter bereits einen Sarg anschaffen lässt. Und dass sie dann mit diesem Sarg kommen, in der Hitze soll ein Toter nicht zu lang herumliegen, aufgrund der Geruchsentwicklung. Und dass sie in das Zimmer von Luther kommen, sitzt er aufrecht im Bett. Alle sind ganz erstaunt. Ja, was jetzt? Was soll das? Und er sagt, der Sterbende, ich habe eine Stimme gehört. Eine Stimme von oben, die muss von Gott gekommen sein. Der hat zu mir gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Vertrauen zu Gott. Das war ja das, was der Ordensobere Johann von Staupitz ihm schon mitgeteilt hat. Und jetzt hat er es als Stimme gehört vom Himmel. Und Luther richtet sich auf. Er ist wie verwandelt. Und dann sagt er, ja, wann gehen wir weiter? Und alle starren ihn an. Die wollten ihn eigentlich schon in den Sarg legen. Und am nächsten Tag ist er weitermarschiert. War gesund. Das Wort hat ihn geheilt. Nun, er geht und geht und kommt immer näher nach Rom und Luther kommt mit einer riesen Erwartungshaltung nach Rom. Denn er denkt sich, das ist jetzt die Zentrale, da ist jetzt das Heiligste vom Heiligen. Hier wird alles anders sein, was auch, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinn. Völlig anders. Also was er hier erlebt, das schlägt alle Rekorde. Er erlebt, wie alles, was mit Sünden zu tun hat, zu Geld gemacht wird. Und diese Geldmacherei, die stößt ihm auf. Es ekelt ihn davor. Und dann erlebt er Folgendes. Er begibt sich kniend, betend, hinaufrutschend auf diese Pilatusstiege. Den Gläubigen wurde gesagt, Engel hätten angeblich diese Stiege aus Jerusalem, damals über die Pilatus gegangen sei, hinübertransportiert, auf geheimnisvolle Art und Weise, nach Rom. Da muss man schon sehr gläubig sein, um sowas zu glauben. Jedenfalls, die haben es geglaubt und haben dafür bezahlt. Und wenn sie über diese Stiege rutschen und dann vorher noch entsprechende Münzen einzahlen und sagen, ich bete für den und jenen, dann werden dem so und so viele Jahre im Fegefeuer erlassen. Und als Luther da auf einer dieser Stufen dieser Treppe ist, auf diesen Steinstufen, und links blickt, nach rechts blickt, sich das alles so anschaut, hört auf einmal wie eine Donnerstimme. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist zum dritten Mal. Da flieht er von dieser Stätte. Und als Luther Rom den Rücken zuwendet, wieder diese lange, lange Strecke, diesen Monatsmarsch auf sich nimmt und Rom den Rücken zuwendet, hat er auch in seinem Herzen Rom den Rücken zugewendet. Und als er ankommt und den Studenten erzählt, was dort sich abspielt, wie die Mönche mit den Huren verkehren, in welchem Pomp und Luxus und Prunk der Papst agiert, was da alles nur an Negativem sich angehäuft hat, voll Heuchelei und alles im Namen der Kirche. Und er erzählt es seinen Studenten. Aber vor allem hat er jetzt eins begriffen. Und das ist hier auf diesem Gemälde geschildert. Und das sagt er seinen Studenten. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagt, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Vater gibt es ihm und dann reitet er davon. Und verjubelt und verprasst es. So wie die Geistlichen das verprasst haben. Ja, wie lange geht das gut? Solange er halt das Geld hat. Und dass alle Münzen verbraucht sind, verwandelt sich der Jubel und das tolle Leben im Tollhaus zu einer ganz anderen Geschichte. Denn als er nichts mehr hat, hat er auch keinen Freund mehr. Und er darbt. Und dann kommt noch eine Hungersnot und dann ist es vollends vorbei. Und dann ist er noch froh, wenn er die Säue hüten darf. Und er möchte gern das Futter für die Säue, so hungert er. Und in dieser Phase, es steht so schön in der Bibel im Lukas-Evangelium, da schlug er in sich. Da schlug er in sich. Denn üblicherweise schlagen wir um uns. Aber Luther schlägt in sich. Und auch dieser verlorene Sohn. Und Luther kann das so gut verstehen, was es bedeutet, in sich zu schlagen. Und dann macht er sich auf den Heimweg zu seinem Vater. Und hier auf dem Bild sehen wir die Begegnung. Der Kopf des Vaters, der gen Himmel blickt, der Kopf des Sohnes, der zerlumpte, stinkende Sohn, der daheim kommt. Und der Vater läuft ihm entgegen. Er sieht ihn schon von Ferne kommen. Das heißt, er hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn, der zwischenzeitlich verloren war. Und dann die Umarmung. Der sagt, Vater, ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Also wie ich mich aufgeführt habe, aber bitte, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber so wird es dann nicht. Er wird wieder aufgenommen und da sehen wir noch jemanden auf diesem Gemälde. Und das ist der ältere Bruder. Als der nach Hause kommt und mitbekommt, dass für den jüngeren Bruder hier ein Fest veranstaltet wird, weil der wieder nach Hause gekommen ist, ist er stecksauer. Ein Bild, das Jesus in dieser Geschichte wiedergeben wollte. Die Heiden sind weggegangen von Gott, die stellen den verlorenen Sohn dar, aber die kommen jetzt zurück. Und das Volk Gottes, das zu Hause geblieben ist beim Vater, kann sich nicht mitfreuen, dass andere jetzt wieder aufgenommen sind. Sie haben sich so als exklusiv gefühlt, die Israeliten. Nur wir Juden, wir sind das erwählte Volk. Und er lässt den Ausgang der Geschichte offen. Er wollte anfangs gar nicht reingehen. Und Luther erzählt jetzt seinen Studenten solche Geschichten. Was Vergebung ist, nicht hilft es, wie Luther gemeint hat, während der Nacht auf dem Steinboden zu schlafen, bis du in der Früh alle deine Knochen zählen kannst. Und so nach der Devise, es muss wehtun, es muss schmerzen, dass mir die Sünden vergeben werden. Nein, er begreift. Da ist ein Papa im Himmel. Der hat ja alles erledigt, seinen Sohn gesandt, der hat geblutet. Wenn ich zu ihm komme in Reue und ihm bitte um Vergebung, er vergibt mir. Oh, der Weg frei nach oben. Und so steigt die Erkenntnis unter den Studenten in Wittenberg, wo Martin Luther mittlerweile Doktor der Theologie und Professor für Bibelauslegung geworden ist. Und alle Welt strömt nach Wittenberg. Gastwirte von Herbergen haben gesagt in jener Zeit, wenn ein junger Mann am Abend in diese Herberge kam, dann hat er unter Garantie Folgendes gefragt. Wo geht's hier nach Wittenberg? Und der Wirt wusste es schon. Wieder einer, der beim Dr. Martin in Wittenberg studieren will. Da kamen Leute von entferntesten Gebieten. Adelige schickten ihre Söhne. Es war eine Bewegung. Die jung und tüchtig waren, alles strömte nach Wittenberg. Es war eine ganz junge Universität. Vorher völlig unbekannt. Aber die Geschichten, die dieser Professor erzählte, was er in Rom erlebt hatte, wie es wirklich in der Zentrale aussieht, die sind tief gegangen. Es war eine Bevölkerungsvermehrung in Wittenberg ohnegleichen. Der Ort hatte damals, muss ich vorstellen, 3000 Einwohner. Und mit der Zeit gab es in Wittenberg zusätzlich zu den 3000 Einwohnern 4000 Studenten. 4000 Studenten zu den 3000 Einwohnern. Das wäre also so, wie wenn heute eine Stadt mit 300.000 Einwohnern zusätzlich 400.000 Studenten beherbergt. Unvorstellbar. Also dieses Wittenberg wurde eine Adresse ersten Ranges. Übrigens eine Gründung von Holländern. Man fragt sich, wenn man nach Wittenberg kommt, bitte, wo ist denn da der Berg? Ja, Holländer haben sich da angesiedelt und die Elbe hat in dieser Biegung, Flussbiegung, im weißen Sand angehäuft. Und das ist halt ein bisschen höher, ein paar Meter, als das umliegende Land. Aber für einen Holländer ist das natürlich ein Berg. Witt, weiß, weißer Berg. Wir würden sagen, ein weißes Hügelchen, was hier entstanden ist. Aber so ist Wittenberg zu seinem Namen gekommen und wurde berühmt im ganzen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Jungen kamen in Scharen. Aber dann sollte noch etwas ganz anderes geschehen. Das erfahren wir im nächsten Teil.